der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Zuwachs bei Per Anhalter durch den Cyberraum. Wir haben ein neues Podcast-Baby und der stolze Papa heißt Jens Hüttenberger. Hi Jens.
Hallo, Marcel.
Oder bist du die Mama? Oder bin ich die Mama? Was kann ich das irgendwie alles ein bisschen kompliziert?
Vielleicht jetzt, Geburtshelfer.
Geburtshelfer. Jens, du warst schon in Folge 20 hier im April, denn du bist Autor bei der Cyberagentur und schreibst einen Science-Fiction-Roman, einen Near-Future-Roman. Und als wir uns in der April-Folge unterhalten haben, haben wir schon so eine Idee gehabt. Wir wollen sozusagen mehr aus dem Buch hören, ja? Und das machen wir jetzt. Und es wird eine wirklich exklusive Sache, denn du schreibst noch an dem Buch. Es ist also noch nicht fertig, noch nicht gedruckt. Aber trotzdem hört ihr eben jetzt Kryptokalypse, der nahe Zukunft-Roman der Cyberagentur. Und weil wir hier Fans von Donnerstagen sind, hört ihr uns immer am vierten Donnerstag im Monat, jeweils mit einem Ausschnitt aus dem Roman, der in der Cyberagentur entsteht. Und Jens erzählt uns, ja, was er sich dabei gedacht hat, was das Schwierige vielleicht beim Schreiben ist, warum er es so erzählt, wie er es erzählt, was die Technologie dahinter ist. Ihr seid also so ein bisschen hautnah dabei, wie ein Science-Fiction-Roman, ein Near-Future-Roman entsteht. Wie wir in der April-Folge sozusagen schon gelernt haben, quasi eine Unterart von Science-Fiction haben wir gelernt. Und Kryptokalypse nennen wir das Ganze jetzt. Jens, wird das am Ende auch über dem Buch stehen?
Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist jetzt der Arbeitstitel. Den Namen habe ich bei der Recherche ein paar Mal gesehen. Er kam nicht so häufig vor. In der Regel das Problem, was ich beschreibe, wird meistens als Q-Day bezeichnet. Das war mir aber irgendwie zu, ja, vielleicht schon zu abgedroschen oder kam zu häufig vor. Und Kryptokalypse, das klang schon so Apokalypse, Kryptografie.
Genau, so ein Kofferwort irgendwie.
So ein Kofferwort, ja, und genau. Das hat mir einfach gut gefallen und an dem Wort konnte ich so ein bisschen die Geschichte auch aufhängen.
Das ist jetzt der Stempel, der drauf ist, damit arbeiten wir erstmal, genau. Hier gibt es also Ausschnitt zu hören, also quasi sozusagen wie so ein Hörbuch, bevor das gedruckte Buch erscheint. Und ein kleiner Service für euch, wenn ihr ganz schnell zum jeweiligen Hörbuchausschnitt springen wollt, das geht ja in jeder Podcast-App, mit einem Klick auf den entsprechenden Kapitellink in den Shownotes, kann man nämlich so einrichten, ist total spannende Technologie. Aber das empfehlen wir natürlich nicht, Jens.
Keinesfalls.
Wir haben ja spannende Dinge zu erzählen, also vor allem du, Jens. Lass uns am Anfang noch mal ganz kurz, wir wirklich jetzt gleich reinhören, was macht denn für dich einen guten Science-Fiction-Roman aus?
Was macht einen guten Science-Fiction-Roman aus? Also, weil er per Definition in der Zukunft spielt, würde ich sagen, soll er Möglichkeitsräume öffnen. Also, und zwar für den Leser, aber auch für die Gesellschaft oder auch natürlich auch für den Autor, der ja auch am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und da er Möglichkeitsräume öffnet, würde ich sagen, muss er auch so eine philosophische Komponente haben, indem er Fragen stellt, wie wir leben wollen und wie wir leben werden. Und diese Fragen kann er beantworten oder zumindest anreißen. Das würde ich sagen, sollte ein guter Science-Fiction-Roman auf jeden Fall machen.
So, Jens, große Premiere jetzt. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben. Gab es auch schon ein Hörbuch?
Hörbuch gab es noch nicht, nein.
Aber Lesung hast du schon gemacht.
Lesung habe ich gemacht, aber selbst, ja.
Zwei Sätze, welchen Ausschnitt hören wir jetzt und warum?
Also, wir fangen relativ am Anfang des Buchs an. Erstens kenne ich das Ende selber noch nicht.
Ja.
Und habe es auch noch nicht geschrieben. Ja. Und zweitens macht es Sinn, mit den Figuren anzufangen, würde ich sagen. Wir haben in der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, dass wir zwei Protagonistinnen haben. Und wir hören jetzt eine von den beiden Protagonistinnen, weil genau sie für das Buch von großer Bedeutung sein wird.
Wir müssen ja mal warten. Du hast es noch nicht gehört?
Ich habe es noch nicht gehört.
Ich habe es auch noch nicht gehört?
Ja.
Wie aufgeregt bist du?
Schon ein bisschen.
Dann schauen wir mal.
Zu ihrem 6. Geburtstag bekam Anna Rahm das schönste Geschenk ihres Lebens. Es führte sie dahin, wo sie heute war. Auch wenn das damals weder sie noch ihre Eltern ahnen konnten. Sie schenkten ihr eine Spiele-App zum Gesangstraining. Das Geschenk war nicht ganz uneigennützig, denn Anna Rahm sang bei jeder Gelegenheit. Wenn sie in der Badewanne war, allein in ihrem Kinderzimmer spielte, auf der Straße vor sich hin träumte oder sich am Esstisch langweilte. Selten traf sie einen Ton. Das war ihr gleich. Fehlende Nuancen glich sie durch Lautstärke aus. Bis zu diesem Geschenk hatte sie nie über die Natur des Tons nachgedacht. Sie war ein Kleinkind. Ton und Wort und Melodie und Lautstärke waren für sie eins. Sie mussten erzeugt werden. Warum? Die Frage stellte sich nicht. Auch im Laufe der Jahre weigerte sie sich, sie zu beantworten. Vor sich selbst, vor Freunden. Es sei eine sinnlose Frage, die die Grenzen der Sprache weit überschreite. Musik im Allgemeinen und Singen im Besonderen geschehen aus einem inneren Drang heraus. Sie seien eine Tatsache, die es nicht zu überprüfen galt. Metaphysik in ihrer wahrsten Form. Jede Annäherung könne den Zauber zerstören und diesbezügliche Forschung brächte keinen Erkenntnisgewinn. Über den perfekten Ton dachte sie seitdem hingegen oft nach. Seit über 30 Jahren. Zuerst aus spielerischem Ehrgeiz. Sie wollte Level für Level aufsteigen, den diktatorischen Algorithmus der Gesangs-App besiegen, der zwischen richtig und falsch entschied, diesen anonymen Gegner schlagen. Es ihm zeigen. Später? Sie nahm, seit sie 8 Jahre alt war, Gesangsunterricht und trat einem Chor bei, interessierte sie sich sehr für die Erzeugung. Mit welcher Atemtechnik und Stütze erzielte sie einen gleichmäßigen Luftstrom? Wie weitete sie am besten den Mundraum, um einen hellen, strahlenden Klang zu erzeugen? Monatelang arbeitete Anna Rahm an ihrer Körperhaltung. Noch vertrackter empfand sie den Tonansatz, jenen Augenblick, in dem der Luftstrom auf ihre Stimmlippen traf. Hierbei ging es weniger um ihren biologischen Körper als um ihr Gespür. Was klang besser? Ein weicher oder harter Tonanschlag? Ein sanftes Glissando oder ein abrupter Sprung? Am Ende der Mühen stand irgendwo im Raum ein Ton, der Welle und Punkt zugleich war. Er ließ sich nur im Moment festhalten, wenn er sich festhalten ließ, und klang an jeder Stelle im Raum anders. Die Frage des Festhaltens beschäftigte Anna Rahm seit Jahren und sie hatte noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Beim Gesang gab es für sie niemals beides zugleich, den exakten Ton und den exakten Moment. Technisch ließ sich ein Ton mühelos einfangen und physikalisch als einzelne Schwingung verstehen, aber niemals seine Intention, seine Farbe, sein Gewicht, seinen Willen und seinen Mut. Und ein Ton ohne Kontext, kein Violetta Sempre Libera, kein Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen aus der Königin der Nacht, kein Back to Black von Amy Winehouse. Ein Punkt im Nichts. Jeder Gesangston schwang in der Zeit und stand im Raum. Er war da und wieder weg. Immer Impuls und Ort zugleich. Jede musikalische Schwingung interagierte mit anderen Tönen, mit dem Konzertsaal, der Sängerin und den Zuhörern. So entstanden die schönsten Wellen der Welt. Das Meer? Nichts dagegen. Gesang war angewandte Physik, doch Physik, die immer ein Mysterium enthielt. An diesem Morgen sang sie Im wunderschönen Monat Mai von Robert Schumann. Auch wenn der Mai nur noch eine blasse Erinnerung war und die besungenen Knospen in der Sommerhitze, die Sachsen-Anhalt seit einigen Wochen im Griff hatte, längst verdorrt waren. Doch dieses kleine Lied, die Vertonung von Heinrich Heines wenigen Zeilen, erfreute ihr Herz seit ihrer Jugend. Das Unbestimmte in ihm, das Gedicht drückte Leidenschaft und Melancholie zugleich aus. Schumanns Musik unterstrich die Ambivalenz. Und das machte das Singen so interessant. Diese 2 Strophen, streng parallel aufgebaut. Musikalisch wurde Fis-Dur zu H-Moll, zu A-Dur, dann zu D-Dur, textlich als halber Kreuzreim angelegt, A-B, C-B, in dem eine weibliche stets der männlichen Kadenz folgte, vereinten für Anna Rahm alles, was das Leben ausmachte. Das Undurchdringbare und Unbegreifliche in einer scheinbar geordneten Welt. Alles schien verbunden und doch trennbar. Der Wechsel zwischen Dur und Moll, die Doppelbödigkeit der Worte verdeutlichten ihr, dass Liebe und Schmerz, Hoffnung und Zweifel, Erfolg und Scheitern immer Geschwister waren. Jedes Wort und jede Note ließen ihr unendlich viele Spielräume. Sie musste sich nur entscheiden. Und sie konnte sich entscheiden. Meistens. Bevor Anna Rahm sich ans Klavier setzte, auf dem sie sich selbst begleitete, hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Gefühle zu erfassen. Es war eine Art Spiel, ihr Sohn würde Challenge sagen. Sie wollte sich den Gefühlen nicht hingeben, sondern sie beeinflussen. Es galt nicht, Liebesschmerz zu manifestieren, Freude zu erhöhen, Sehnsucht oder Wonne anzufeuern. Es galt, sie zu steuern. Nicht immer gelang ihr das. Manchmal waren ihre inneren Kräfte zu stark. Melancholie, die sie beim Aufwachen verspürte, ließ sich nicht in gespanntes Entgegenfiebern drehen. Unbändige Freude über das schöne Wetter oder das Lächeln ihres Kindes nicht in sehnsuchtsvolle Verzweiflung verwandeln. Ob ihr Gegner in diesem Spiel ihre eigene Unzulänglichkeit oder die dickfällige Beharrlichkeit der Hormone war, blieb ihr unklar. Sie begnügte sich damit, dass der Anspruch, immer den gewünschten Zustand zu erreichen, unmenschlich sei. An diesem Morgen klappte es. Obwohl sie gerädert und schlecht gelaunt aufgewacht war, die Hitze der letzten Wochen hatte sich in ihrem Schlafzimmer festgesetzt und auch nachts zeigte das Thermometer knapp 30 Grad an, sodass an gesunden Schlaf kaum zu denken war, sang sie einen klaren, wunderschönen Monat Mai, der freudige Erwartung ausdrückte. Der Tag konnte kommen. Anna Rahm beendete ihre morgendliche Musikübung. Sie stieg die Kellertreppe hoch und ging in die Küche. Ihr Mann hatte bereits das Haus verlassen und ihren Sohn in die Schule gebracht. Sie setzte einen Tee auf und schob ein Tiefkühlcroissant in die Mikrowelle. Ein Blick auf ihre Smartwatch verriet ihr, dass keiner etwas von ihr wollte. Sie konnte in Ruhe frühstücken und die Nachrichten lesen. Nachdem der Tee durchgezogen und das Croissant warm war, setzte sie sich an den Küchentisch, schmierte Himbeermarmelade auf das Gebäck und öffnete ihr Tablet. Sie überflog das Politikressort. Die Nachrichten hatte sie größtenteils schon am Vorabend mitbekommen. Übersprang den Sportteil, etwas Langweiligeres als Leibesübungswettkämpfe gab es nicht, und pickte sich ein paar Nachrichten aus dem Panoramateil heraus. Nicht, dass sie sich besonders für die Liebschaften, Scheidungen und Diäten von Prominenten interessierte, aber sie sah es als ihre Pflicht an, Smalltalk-fähig zu sein, wie sie es nannte. Schließlich scrollte sie weiter herunter, scannte die Überschriften in Wirtschaft und Wissenschaft und ihr Blick verharrte von einer Sekunde zur nächsten. 100.000. Es war soweit. Auf diese Nachricht hatte sie jahrelang gewartet.
Und da haben wir natürlich einen Cliffhanger. Jens, was macht das? Das erste Mal gehört jetzt?
Ja, wirklich zum ersten Mal gehört. Und ja, ich bin...
Ist krass, ne?
Ist wirklich krass. Also klingt natürlich noch anders, wie wenn es selber schreibt.
Ja.
Ja, aber ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen.
Du hast auch ganz andächtig gelauscht. Ganz toll, was unsere Sprecherin, die Lüder Herms, daraus
absolut, gemacht also hat. Großes Kompliment.
So, eine Hauptfigur ist also Anna Rahm, ja? Bisher wissen wir nur, sie singt gern. Ich warte so ein bisschen immer noch so auf... Technologie, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, mein Problem, ne?
Ja, das war, glaube ich, eher mein Problem. Deswegen singt sie gerne. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich jetzt kein Mathematiker und kein Physiker bin. Und da habe ich natürlich mich gefragt, wie ich an diese Figuren herangehe. Und ich habe Analogien oder Metaphern gesucht. Und da ich ein großer Freund der Musik bin, kam mir die Musik in den Sinn, da sie auch sehr viel Physikalisches hat, was ja hier so ein bisschen in dem Text durchschimmert, und habe versucht, das zu übertragen. Und wer jetzt sich in Quantenphysik auskennt, der wird auch ein paar Parallelen finden, die ich da versteckt habe.
Ich habe eine gefunden, ne? Noten, die sozusagen sich dann irgendwann erst entscheiden, wie sie klingen.
Genau, also das zum Beispiel eine Note, die sich erst entscheidet, oder Wellepunkt ist sicher eine Sache, die jeder Quantenphysiker sofort merkt, die man vielleicht jetzt nicht sofort mit der Musik verbinden würde. Das meistens würde man ja sagen, es sind Wellen oder Schwingungen in der Musik und nicht, dass ein Punkt irgendwo im Raum steht. Und solche Sachen habe ich da eingearbeitet, die man lesen kann, wenn man sie möchte, als Hinweis zur Quantenphysik, aber nicht unbedingt muss.
Was ich mich als Journalist, der ich irgendwie von Haus aus bin, frage, wenn ich sowas schreiben würde, ist mir sozusagen die Handlung eigentlich wichtiger oder sind mir die Figuren wichtiger? Also was ist zuerst da?
Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig trennen. Also, das hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal schon angedeutet, dass ich mir verschiedene Figuren zuerst ausgedacht habe. Ich hatte aber zum Beispiel auch so einen klassischen Cyberkriminellen oder ausländischen Agenten und so weiter skizziert. Und habe dann überlegt, was ich sagen möchte in diesem Buch. Da ich ja verschiedene Perspektiven einnehmen möchte, kamen irgendwie zwei Frauen dabei raus, wo ich einfach dachte, diese beiden Frauen können am meisten erzählen, was ich sagen möchte. Diese Figuren habe ich dann weiterentwickelt und anhand dieser Figuren entwickelt sich jetzt auch die Handlung weiter. Also,
und was heißt entwickeln? Also ich sage jetzt, okay, wir haben jetzt Anaram da, sie singt gern. Und also wie setzt man sich das Auto hin und sagt, was könnte die noch machen, wo könnte sie wohnen, wie könnte ihr Tagesablauf absehen?
Genau, also was ich glaube, ich auch versucht habe in diesem Text deutlich zu machen, also ohne es direkt auszusprechen, dass die ja sehr detailverliebt ist. Mhm. Also deswegen auch solche, also zum Beispiel bei dem Schumann, bei der Schumann-Passage auch wirklich gesagt hat, welche Noten das sind,
A, B, und wie der A, B, C, ja,
und so weiter. Einfach nur um zu sagen, die ist detailverliebt, die kann sich in sowas reinfuchsen, die ist nicht so oberflächlich. Also ich wollte sie einfach als eine Figur darstellen, die halt auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, Wissenschaftlichkeit an solche Dinge herangeht. Also sie arbeitet ja auch sehr wissenschaftlich eigentlich innerhalb der Musikgenres. Also das sollte vermittelt werden. Und das spielt natürlich auch in der weiteren Handlung eine große Rolle, dass sie halt jetzt da eine führende Kraft ist im Bereich der Quantentechnologie. Und dann, klar, solche klassischen Sachen, ist sie verheiratet, hat sie ein Kind, wo wohnt die, wie sieht sie aus? Das will ich jetzt gar nicht so explizit darstellen. Das mache ich nicht so gerne als Autor. Es gibt ja welche, die ganz viel erzählen, was die anhaben. Ich finde, man kann das machen, wenn das Aussehen für den Charakter eine Rolle spielt. Okay. Dann schon. Also das kommt auch in dem Buch später, gerade die Nebenfiguren, da werde ich ganz häufig mal kurz erwähnen, wie die aussehen. Nur jetzt bei diesen Hauptfiguren finde ich das nicht so relevant. Okay. Die sollen eigentlich durch ihre Charaktereigenschaften gekennzeichnet werden und weniger durch ihre Oberfläche.
Über die 100.000 willst du denn sicherlich noch nichts sagen, ne? Was jetzt sozusagen der Cliffhanger am Ende war.
Nein, also genau, das ist der erste Cliffhanger, da werde ich natürlich nicht sagen, was ist. Wir in der nächsten Folge, das wissen wir ja schon, wird die als zweite Hauptfigur vorgestellt und da tauchen die 100.000 natürlich auch nochmal auf. Deswegen möchte ich am Anfang jetzt nicht sagen.
Das ist dein gutes Recht. Jens, was hören wir denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge hören wir dann Alice. Mhm. Das ist sozusagen die zweite Protagonistin. Man könnte Gegenspielerin sagen, aber eigentlich stimmt das nicht so richtig. Aber das kann man sicher sagen, sehr ähnlich aufgebaut ist der Text. Nur sie hat eine andere Leidenschaft.
Sie hat eine andere Leidenschaft. Ich habe es ja auch schon gelesen, wo du sagst, ist kein Gegenspieler, muss auch offenbar gar nicht sein. Ne? Also normalerweise klassisch würde man jetzt sagen, es braucht einen Helden und es braucht einen Antihelden.
Genau, das würde man klassisch sagen. Das habe ich hier in dem Sinne nicht. Genau, es gibt jemanden, der optimistisch an die Sache rangeht und jemand, der skeptisch an die Sache rangeht. Und natürlich werden die im Verlauf des Buches miteinander interagieren müssen. Aber
herausgefordert werden.
Herausgefordert werden, aber es ist halt nicht so, hier ist der Gute und da ist der Böse.
Um Alice geht's also in der nächsten Folge am 25. Juni. Kryptokalypse, der nahe Zukunftsroman der Cyberagentur, geschrieben von Jens Hüttenberger. Und die nächste reguläre Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum, die gibt es eben schon in 2 Wochen. Jens, danke fürs Hiersein.
Danke.
Und jetzt wieder rasch ins Kämmerlein, Bleistift spitzen und weiterschreiben. Wir hören uns in 4 Wochen. Wenn ihr Fragen an Jens habt, gern her damit. podcast@cyberagentur.de. Danke fürs Zuhören. Denkt an die Sternchen und Herzchen, die ihr uns in euren Podcast-Apps geben könnt. Danke.
Der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.